ARD.
Bevor wir beginnen, möchte ich euch auf Folgendes hinweisen. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über sensible und potenziell belastende Themen wie sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, Gewalt, Drogenmissbrauch und Sex. Diese Inhalte können für einige Podcast-Hörerinnen und Hörer von euch verstörend oder retraumatisierend sein. Wenn euch diese Themen belasten oder ihr betroffen seid, überlegt bitte, ob ihr euch diese Folge überhaupt anhören wollt. Und wenn ja, hört sie vielleicht lieber gemeinsam mit einer Vertrauensperson an. Ja, das war jetzt ein wichtiger Hinweis. Und wenn ihr dabei geblieben seid, in dieser Folge geht es ja um den Prozess gegen Marius Højby. Das ist der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette Marit. In 38 Punkten ist er angeklagt, unter anderem wegen Vergewaltigung, Körperverletzung. Und in dieser Folge gibt es Insights in den Prozess und Hintergründe zu dem Menschen Marius Højby.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Hallo zusammen und willkommen in Annelies royale Welt. Wenn ihr euch für die Royals interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Annelie Malun und ich covere die royalen Themen für die ARD. Und ich freue mich, dass ihr mich gefunden habt. Und willkommen an alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Also, wir sprechen über den Prozess in Norwegen. Und das mache ich mit Katrin Bartenbach. Hallo Katrin.
Hallo Annelie.
Du sitzt ja in einem Studio beim NDR in Hamburg, weil du ja auch in Hamburg lebst.
Ja.
Und ich habe dich eingeladen. Du bist ja Journalistin, warst 20 Jahre beim Stern. Seit ein paar Jahren berichtest du als Königshausexpertin für verschiedene Medien, Stern, Gala, RTL, auch im Fernsehen. Und wir kennen uns ja persönlich seit Dezember vergangenes Jahr. Da haben wir uns kennengelernt beim Staatsbesuch von Frank-Walter Steinmeier in Windsor.
Ja,
da
das war großartig.
Zusammen da gestanden. Ja, ein schöner Termin. Weniger schön war der Termin, bei dem du warst. Und zwar, du warst in der ersten Prozesswoche von Marius Højby. Eine Woche lang, das ist bestimmt auch emotional anstrengend gewesen, oder? Für dich, wie war das?
Also es war schon sehr neu und sehr aufregend, denn über die Königshäuser dieser Welt berichte ich ja schon ziemlich lange, schriftlich, inzwischen auch mal immer mal im Fernsehen, jetzt im Podcast, aber ich war noch nie in royalen Dingen vor Gericht unterwegs. Also ich bin quasi zur Gerichtsreporterin mutiert auf einmal, was schon ungewöhnlich war. Ich habe mir die Akkreditierung erkämpft, was nicht so leicht war. Es wollten ja wirklich aus aller Herren Länder gut 200 Journalisten da teilnehmen. Der Saal war ja dann auch vor Ort voll mit Journalisten, norwegischen und aus dem Ausland. Und ich bin am ersten Morgen dahin noch in der Dunkelheit, in der norwegischen Kälte, habe mich angestellt vor dem Gerichtssaal, weil man musste ja peu à peu eingelassen werden durch die Sicherheitskontrolle. Es herrscht schon eine hohe Sicherheitsstufe, denn man hat das ja nicht alle Tage, dass ein Mitglied der Königsfamilie in Norwegen, wenn auch nicht des Königshauses, dort dann im Gerichtssaal erscheinen muss. Und da Sicherheit war da auch ein Aspekt. Er ist auch immer von bewaffneten Polizisten rein und raus begleitet worden. Naja, das war schon auch wegen der Details, du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, in der Triggerwarnung, die Details, die ich dort gehört habe, waren oft mehr, als ich eigentlich hätte hören wollen. Das war schon auch belastend, wenn ich da abends rausgekommen bin, habe ich dann wirklich auch erstmal verschnaufen müssen.
Ja, und ich meine, wer hätte das gedacht, dass Marius Højby, der kleine blonde Junge,
ja, der so süß aussah, genau, auf dem Arm des Stiefvaters und der Mutter nach der Hochzeit auf dem Balkon des Schlosses in Oslo, das war ja auch noch nie da gewesen, ein unehelich geborenes Kind sozusagen, die ledige Mutter heiratet einen Prinzen, Aschenputtel, Märchen. Und der Kleine darf auch mit, wächst auf mit den Stiefgroßeltern König und Königin. Das hatte man noch nie, das war neu.
Nee. Und auch, dass das auch das zugelassen wurde. Ne?
Ja.
Alles ganz neu und hörte sich auch alles sehr, sehr modern an. Ja? Natürlich gab es, man muss ja schon sagen, auch kritische Stimmen. Und man hat ja auch nochmal gegraben. Und da musste sich ja auch nochmal Mette Marit hinsetzen und sagen, ja, ich habe Drogen genommen. Also da gab es ja schon so auch diese, sag ich mal, Vorgeschichten. Und jetzt ist er 29 und in den letzten 10 Jahren hat man ja immer mehr über ihn lesen können. Allerdings nicht positiv. Hm. Zum Beispiel riskantes Fahrverhalten auf dem Grundstück von Skaugum. Das ist ja der Wohnsitz von Håkon und Mette Marit.
Ja.
Und er wurde beim Koksen von der Polizei auf einem Festival erwischt, eine Strafe zahlen und dann hat er auch eine Rehab gemacht, also eine Entziehungskur 2024. Aber all das hat wohl nichts genutzt. Der Sohn der Kronprinzessin steht vor Gericht und international hat das ja echt für viel Aufsehen gesorgt. Ne? Du hattest schon angesprochen,
ja.
200 Journalisten. Ihr habt ja auch klare Auflagen bekommen, ne? Was ihr durftet und was nicht.
Ja, das wurde im Vorfeld des Prozesses auch sehr stark diskutiert. Auch die Anwälte der Opfer haben auch Eingaben gemacht, weil sie die Privatsphäre der Opfer schützen wollten. Denn nicht bei allen der weiblichen Opfer weiß man ja überhaupt, wer das ist oder wie die heißen. Eine ist eine Fernsehmoderatorin, da ist der Name eigentlich bekannt gewesen im Vorfeld, weil sie in Norwegen sehr bekannt ist und auf Social Media auch sehr unterwegs ist und auch selber öffentlich über den Vorfall gesprochen hat, über die mutmaßliche Vergewaltigung. Aber vor dem Prozess hat sie dann entschieden, sie möchte nicht, dass in den immerhin 7 Wochen, die der Prozess dauert, er wird ja noch bis 19. März gehen, Stand heute, dass sie wieder mit ihrem Namen, vielleicht auch wahrscheinlich mit Bildern in allen, auch gerade norwegischen Medien ist, weil sie Kinder hat, auch die noch nicht erwachsen sind. Und sie wollte das ihren Kindern vor allem auch nicht zumuten. Also musste man auch wieder zurückrudern, auch bei ihr, die man eigentlich kennt. Andere Frauen sind anonym, weil es keine bekannten Persönlichkeiten sind in Norwegen. Und deswegen gab es klare Ansagen, was darf man schreiben. Sie haben quasi so Namen bekommen wie die Frau von der Afterparty oder die Frogner-Frau. Frogner ist ein Stadtteil von Oslo und dort ist die Gewalttat geschehen. Deswegen hat die also das Alias Frogner-Frau und so. Da gibt es für jedes der Opfer bestimmte Bezeichnungen, die Presse verwenden kann, um sie zu identifizieren quasi. Sonst verliert man ja auch die Übersicht, weil es leider so viele Opfer gibt in diesem Fall. Mhm. Bei 38 Straftaten, die ihm vorgeworfen werden. Und Opferschutz war die Hauptsache, aber ein Stück weit tatsächlich auch Schutz des Angeklagten. Also zum Beispiel das Verbot, ihn zu fotografieren und zu filmen oder auch die Opfer, wenn sie ins Gericht reingehen oder gefahren werden oder es wieder verlassen. Da durfte man also auch nicht. Ein Journalist hat das Verbot verletzt, im Gerichtssaal überhaupt zu fotografieren während der Sitzung. Der ist sofort des Saales verwiesen worden. Akkreditierung wurde entzogen. Oh ja. Und es war tatsächlich so, wenn die Opfer ausgesagt haben und auch die Videos von den Taten gezeigt wurden. Es gibt ja leider, muss man sagen, für die Opfer, aber gut für die Anklage, Foto- und Filmmaterial von einigen der mutmaßlichen Vergewaltigungen. Ja. Die wurden auch gezeigt vor Gericht, durfte ich aber nicht sehen. Das durften nur einige ausgewählte norwegische Journalisten, 2 Kollegen von ARD, ZDF und einer von Welt TV. Mhm. Die durften in einem Saal nebenan die Übertragung sehen. Im Gerichtssaal selbst waren zu dem Zeitpunkt dann jeweils immer nur die unmittelbar Prozessbeteiligten. Okay.
Und Tag 1, da wurde ja die Anklage verlesen, ne? Und ja, natürlich hat ja jeder gespannt drauf gewartet, wenn er reinkommt. Wie war das, als er reinkam, dieser Moment?
Also im Grunde muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, aber tatsächlich war er schon vorher im Gerichtssaal, ist erschienen, als die Anklage verlesen wurde. Das war nicht unbedingt zu erwarten, weil da braucht man ihn eigentlich nicht unbedingt. Denn das ging so vor sich, dass der Staatsanwalt sehr, sehr langatmig den ganzen Vormittag im Grunde alle 38 Anklagepunkte vorgelesen hat. Und nach jedem der Anklagepunkte wird ja erwartet eine Antwort von der Verteidigung nach dem Motto, ich plädiere schuldig, nicht schuldig. Das hätten auch seine Anwälte für ihn machen können. Er ist aber tatsächlich gekommen. Und der Witz war, ich saß auf der Presseseite hinter der Anklagebank sozusagen und ich hatte einmal weggeguckt auf mein Handy, weil ich was notieren musste. Und dann hörte ich, okay, Staatsanwalt liest vor. Und dann sagte eine etwas monotone Stimme, nicht schuldig, nein, nein. Und irgendwann guckte ich hoch und dachte, ist das ein Assistent von der Anwältin, der da neben ihr steht? Weil sie Anwältin saß und er stand. Und dann guckte ich zweimal hin und dachte, das ist Marius. Der war so umgestylt, man hat den gar nicht erkannt. Brille, akkuratest geschnittenes, blondes, kurzes Haar, zurückgekämmt, so wie bei so einem Schulbuben. Ordentlicher Wollpulli, Hemd drunter, normale Hosen drunter, Ledersneakers, ganz ordentlich. Also er hat die meiste Zeit Nein gesagt, nicht schuldig. Er hat sich an der Stelle schuldig bekannt für die Verkehrsdelikte tatsächlich und die Drogendelikte. Und in einem Fall von leichterer Körperverletzung und sonst hat er erstmal auf nicht schuldig plädiert. Das war mein erster Eindruck, den ich von ihm hatte. Erstmal sehr zurückhaltend und sehr auf BWL-Student gemacht.
Aber dann wurde es, ich sag mal, ab Tag 2 richtig hart. Ne? Ja. Also du hattest ja schon diesen Fall angesprochen, wo die Presse den Saal verlassen musste. Und das war ja schon, sag mal, harter Tobak, ne?
Ja. Also die Opferaussagen, das ist sicherlich das Härteste, weil man natürlich, also einige der Opfer saßen auch die ganze Woche, als ich da war, gegenüber und haben sich einfach auch die anderen Fälle mit angehört. Das durften sie immer. Meistens haben sie ganz starr nach unten geguckt. Also es gab praktisch nie Blickkontakt zwischen den Opfern, die da waren. Und Marius, der hat aber auch bewusst nie in die Richtung geguckt.
Und ihm wird ja auch Schlimmes vorgeworfen, gerade in Sachen Videodrehs oder er soll die Frauen missbraucht haben, während sie geschlafen haben. Wie detailliert waren denn die Aussagen? Wurde denn alles auch gesagt, en Detail?
Also es wurde in den Zeugenaussagen, da muss man auch sagen, der Staatsanwalt, das habe ich sehr bewundert, das habe ich ihm auch gesagt, wie dezidiert und trotzdem nicht sensationsgierig. Er hat einfach jedes Detail abgefragt, was für eine Art Vergewaltigung soll es denn gewesen sein? War es ein Geschlechtsverkehr und wenn nicht, was genau ist passiert. Das haben die Opfer dann auch nochmal erzählt. Das muss ja auch ins Gerichtsprotokoll. Abgesehen von den Bildern, die manche der Journalisten gesehen hatten, ich ja eben nicht, weil ich zu denen gehörte, die vor die Tür mussten. Aber in den Zeugenaussagen stand es dann sehr, sehr eindeutig drin, was genau er angeblich mit den Frauen gemacht hat und wie er es dann noch gefilmt hat. Und in den Filmen ist ja dann sogar ein Zeitstempel unter den Fotos. Das heißt, man weiß auch immer ganz genau, wann die mutmaßliche Tat stattgefunden haben soll. Und dann ging es irgendwann so weit, dass eine der betroffenen Frauen, deren Aussagen ich da auch mitbekommen habe, eine Smartwatch trug in der Nacht und die ganze Zeit, auch während der mutmaßlichen Tat, sodass man durch einen Schlafforscher nun auch versuchte herauszufiltern, ob anhand des Herzschlages und der Pulsfrequenz man herausfinden kann, ob da was passiert ist. Weil da gibt es ja dann Veränderungen im Biorhythmus. Wenn man schläft, wenn man wach ist, hat sie geschlafen und hat der Körper das registriert, dass da was passiert ist. Also das geht in ein Detail, wo man denkt, holla.
Mhm. Was hat der Schlafforscher gesagt?
Man kann die jeweiligen Schlafrhythmen kann man ein Stück weit ablesen und man konnte auch verzeichnen, dass da Aktivität stattfand, aber es war natürlich nicht herauszulesen, ob sie so im Halbschlaf das quasi mitgemacht hat und das okay fand. Sie hat ja nicht groß gestrampelt und sich gewehrt, weder das erste noch das zweite Opfer, weil sie ja schlaftrunken waren durch Alkohol. Es geht ja eigentlich immer bei Marius auch darum, dass die Frauen niemals nüchtern waren, sondern es war immer spät nachts oder am ganz frühen Morgen. Und eben, es war auf jeden Fall Alkohol im Spiel, oft auch Drogen. Deswegen ist das alles so wahnsinnig schwer zu sagen, auch für den armen Schlafforscher, obwohl er ein Experte auf seinem Gebiet ist. Mhm. Es kann nur Hinweise geben, man kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen.
Interessanterweise war es ja auch so, dass der Schlafforscher jetzt immer wieder gerade zu diesen vier Vergewaltigungsfällen gehört wurde. Ne? Weil nämlich dieses Thema, kriegt man das tatsächlich nicht mit? Und da gab es ja diesen einen Fall, dass wohl die eine Frau nach dieser Tat ihn verabschiedet hat, als wäre nichts gewesen. Kannst du den gerade noch mal so ein bisschen erzählen, bitte?
Ja, gerne. Ist dann so aus dem Zusammenhang gerissen, kann man es ja sich gar nicht vorstellen. Ja. Also das, was du jetzt gerade ansprichst, war das erste Opfer. Eine Frau, die in Norwegen sehr berühmt ist, die wir aber jetzt auch nicht mit Namen nennen dürfen. Da war es also so, dass die sich sowieso auch schon kannten, so befreundet waren. Es gab sogar das Gerücht, dass sie vorher mal was miteinander gehabt hätten. Schon über mehrere Jahre kannten die sich. Und die hatten sich wieder getroffen im Osloer Nachtleben an einem Abend. Und im Dezember 2023. Und dann hat Marius irgendwann beschlossen, okay, wir machen jetzt bei mir zu Hause, soll heißen, in Skaugum, der Residenz des Kronprinzenpaares, machen wir jetzt eine Afterparty. Und wer will denn alles mitkommen? Hallo, hallo. Hat sogar Freunde losgeschickt in dem Nachtclub, um einfach andere hübsche Mädchen noch anzusprechen, ob die nicht auch mitkommen wollen. Und die ja gar nicht kannte. Also auch das. Mhm. Sicherheitsproblematik, Fragezeichen, aber egal. Mhm. Und da sind auch zwei Mädchen noch mitgekommen. Dann waren sie so 9 oder 10 Leute, sagten die Zeugen hinterher. Und dann sind sie alle nach Skaugum gefahren. Das ist so 20 Minuten mit dem Taxi außerhalb von Oslo Innenstadt. Und dann sind sie in einen Keller, den er wohl schon vor einiger Zeit als so eine Art Partykeller, so ein bisschen mit Couch, ganz rudimentär, aber Couch, Tischchen und so ausgestattet hatte und sagte ihm noch, kommt, gehen wir alle runter, leise sein, meine Familie ist zu Hause, wir gehen jetzt hier durch den Kücheneingang runter in den Keller. Und dann haben sie Alkohol mitgehabt, haben weiter getrunken, haben irgendwie so ein komisches Trinkspiel gespielt, so ähnlich wie Flaschendrehen. Und im Laufe des Abends soll es dazu gekommen sein, da gehen die Aussagen auseinander, dass dann dieses spätere Opfer einmal zur Toilette ging und Marius ihr da gefolgt ist. Und dort soll es ganz kurz zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekommen sein. Und dann hat sie den aber abgebrochen, weil sie es irgendwie komisch fand. Er war für ihn aber scheinbar nicht schlimm. Er ist dann noch wieder gegangen. Sie hat sich frisch gemacht. Dann wurde weiter getrunken. Dann sind ein paar Partygäste nach Hause. Und dann ist sie wohl auf irgendeiner Couch eingeschlafen und er hat dann irgendwann wohl angefangen an ihr, ich sag's jetzt mal ganz hässlich, rumzufummeln, was man dann tatsächlich, und zwar so, dass man es als Vergewaltigung ohne Geschlechtsverkehr interpretieren könnte, wenn es so gewesen ist. Und er hat auch gefilmt und Fotos gemacht. Mhm. Und das war dann morgens zwischen 4 und 5. Und sie sagt, sie kann sich an gar nichts erinnern. Sie hat nach eigener Aussage von diesem Vorfall erst gehört oder Kenntnis erhalten, ganz schockartig, als die Polizei sie anrief, weil dieses Video auf Marius' Handy gefunden wurde. Im Laufe der Beweisaufnahme hat die Polizei sie angerufen und sie dachte erst, sie soll da hingehen und für Marius ihren Freund aussagen. Und sie wolle doch, weil sie fand die Gerüchte so furchtbar über ihn, die in der Öffentlichkeit unterwegs waren, konnte sich es gar nicht vorstellen. Und dann sah sie auf einmal sich selbst und ihren Unterleib nackt und so weiter. Und da hat sie einen brutalen Schock bekommen und sagt eben, wie kann denn das sein? Ich habe zwar ordentlich Rotwein getrunken an dem Abend, ich habe aber keine Drogen genommen. An dem Abend hat auch Marius keine Drogen genommen, jedenfalls nicht dort vor Ort. Das haben alle Zeugen ausgesagt. Sie jedenfalls hat keine Drogen genommen, das wusste sie. Und ja, Das ist unter anderem jetzt Gegenstand der Anklage. Und dann gab es aber die Zeugenaussage einer jungen Wachgardistin. Da patrouillieren ja Mitglieder der königlichen Wache auf dem Gelände. Und morgens früh kamen dann Marius und diese Frau heraus, waren ganz nett miteinander, haben sich herzlich umarmt. Und dann hat er sie zum Taxi begleitet, dass sie die Wachsoldatin für die Frau geholt hatte. Und dann weggefahren und alles schien okay.
Und das ist genau der Punkt, wo der Schlafforscher dann ins Spiel kommt, ne?
Ja. Und da war die Aussage, fand ich besonders spannend, dass er sagte, wenn jemand fast 24 Stunden nicht geschlafen hat, und das war der Fall bei dem Opfer, die war am Tag zuvor sehr früh aufgestanden und als sie dann zum Schlafen kam, war sie fast 24 Stunden wach gewesen und hatte nach eigener Aussage viel Rotwein getrunken, dann kann es passieren, dass ein erwachsener Mensch sehr schnell in eine komplette Tiefschlafphase fällt. Fast wie ein Kind, was man ja auch durch die Gegend tragen kann, in ein anderes Bett, in ein anderes Schlafzimmer, ohne dass es was merkt. So dass sie diese mutmaßliche Vergewaltigung nicht mitbekommen hat und dann trotzdem 10 bis 15 Minuten später auf einmal, als sie geweckt wurde, sehr schnell top wach war und ganz normal, als ob sie gut geschlafen hätte, rausgeht und von Umstehenden als normal und freundlich fröhlich wahrgenommen wird. Das ist theoretisch zumindest denkbar. Er hat nicht beweisen können, dass es so war, aber er sagt, es wäre denkbar. Und da müssen jetzt keine K.O.-Tropfen oder irgendwas im Spiel gewesen sein. Das war ja meine persönliche Vermutung, dass er ja doch was in den Drink getan hat, aber der sagt, muss nicht gewesen sein, sagt der Schlafforscher.
Okay. Ja, also wenn man sich vorstellt, sagen wir mal, oben schlafen Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette Marit und unten passiert
die
sowas.
Post ab. Ja,
also allein dieser Gedanke. Und Marius hat ja am ersten Tag direkt seine Mutter in Schutz genommen, ne, vor Gericht. Da hat er ja auch diese seltsame Aussage getroffen zum Thema Putzen, ne?
Ja, das war so ein bisschen merkwürdig, weil das klang halt durch, selbst wenn man nicht so richtig gut Norwegisch versteht, aber da haben alle im Gerichtssaal so ein bisschen komisch geguckt. Er wurde dann auch befragt zu dem Verlauf des Tages im August 2024, als er verhaftet wurde. Das war ja am nächsten Morgen, nachdem er in der Nacht zuvor die Frockner-Frau bedroht hatte mit einem Messer, wo das Messer schließlich in der Wand landete und ihre Wohnung verwüstet wurde. Die Fotos vergisst man auch nicht so schnell wieder. Und dann war es ja so, dass das Kronprinzenpaar vorab vom Sicherheitsdienst benachrichtigt wurde, dass der Sohn verhaftet werden würde am kommenden Vormittag. Und dann hat Haakon wohl mit der Polizei ausgemacht, gut, er stellt sich dann auch zur Verhaftung, aber bitte nicht auf unserem Gelände, sondern wir bringen ihn vor die Tore, da ist eine Grundschule. Sogar die Grundschule, die er selber als Kind besucht hat durch Zufall.
Das hatte ich mal in einer Folge, gar nicht so lange her.
Ja, siehst du mal. Also ja, gut, bietet sich auch an. Er ist ja früher da immer zu Fuß hingelaufen in die Schule. Jedenfalls wurde er da verhaftet. Davor hat er noch seine Sachen gepackt und Mette Marit hat in dem Häuschen, was neben Skaugym ist, der Hauptresidenz im Haupthaus, gibt es das kleine Häuschen, so rot gestrichen, wo Marius eine Zeit lang gelebt hat. Und da kam dann Mette Marit, seine Mama, so hat er sie im Gerichtssaal auch bezeichnet. Er hat nicht gesagt, meine Mutter oder die Kronprinzessin, wie man das vielleicht in so einem formellen Umfeld machen würde, sondern Mama kam und hat geputzt, aber sie hat sie hat nichts mit meinem Handy gemacht, sie hat keine Beweismittel vernichtet, weil das eben auch im Raum stand, weil sein Handy nicht auslesbar war. Da fehlte die SIM-Karte. Und da gab es eine Zeit lang mal die Frage, ob die besorgte Mutter vielleicht versucht hat, fehlgeleitet ihrem Sohn zu helfen, indem sie da was zerstört haben könnte. Das hat sie verneint und dem wurde dann auch nicht weiter nachgegangen.
Okay. Das kann man jetzt so stehen lassen. Ja, man weiß es nicht. Ja. Ne?
Genau. Nein.
Und ich meine, gerade weil du es angesprochen hast, die erste Verhaftung August 24 war, ich sag's mal, mit Ansage. Die zweite dann nicht mehr. Ne? Die war dann ohne Ansage. Ne?
Die war überraschend und da war eher mit Freunden etwas außerhalb in so einem Ferienhäuschen, Hütte, wie die Norweger das nennen. Und auch da hatten die tatsächlich auch Waffen und Drogen und so. Und die Polizei hat ihn geholt. Und da haben sie ihn dann auch eine Woche da behalten. Und diese Phase haben sie dann zu wirklich ausführlichen Beweismittelsicherung verwendet. Ich habe mich sowieso immer gefragt, warum sie ihn nicht gleich in Untersuchungshaft behalten, denn es zeigte sich ja dann, dass auch eine gewisse Wiederholungsgefahr bestand mit Körperverletzung und auch, wie er mit Frauen umging. Das hatte ich den Staatsanwalt eben auch gefragt und der hat versucht, mir zu erklären, dass in Norwegen die Hürden sehr, sehr hoch liegen, bevor man jemanden bis zum Prozess durchgängig in Untersuchungshaft behält, selbst bei Vorwürfen wie schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung, mehrfach sogar. Denn es bestand bei ihm laut Ansicht des Gerichts keine Fluchtgefahr und die Beweismittel hatten sie ja dann nach der zweiten Verhaftung auch schon gesichert. Er ist ja danach noch mehrfach straffällig geworden, hat das Kontaktverbot missachtet, was ausgesprochen war für ihn in Bezug auf diese Frockner-Frau, die er nicht in Ruhe lassen konnte, bis heute nicht. Wegen ihr ist er ja dann nochmal verhaftet worden.
Das ist ja diese, ich sag mal, Beziehung, ja, so eine On-Off und
On-Off-Hassliebe. Er sagt dann immer wieder, sie ist doch my girl und so weiter. Mhm. Und scheint irgendwie so eine Art große Liebe zu sein, hindert ihn aber nicht dran, sie körperlich zu misshandeln und zu bedrohen. Andererseits steigt sie dann trotzdem auch wieder zu ihm ins Auto, trotz Kontaktverbot. So sind sie ja einmal zusammen aufgegriffen worden. Also er stand nicht vor ihrer Tür und randalierte, sondern sie saßen gemeinsam im Auto und redeten.
Ja, und ich meine, wie ist das denn? Also ich hatte jetzt das Kronprinzenpaar angesprochen.
Ja.
Ich meine, es gab ja auch schon einen Einfluss des Königshauses auf die Presse. Also was berichtet wird auch, ne, als es dann losging. Also als es dann, ich sag's mal, schlimmer wurde und mehr rauskam, dass anders berichtet wurde in Norwegen als jetzt in anderen Ländern. Ne?
Also mein Eindruck war, auch da muss man ein wenig vorsichtig sein, denn es gibt keinen Beweis dafür, dass das Königshaus oder seine Repräsentanten aktiven Druck auf die Presse ausgeübt haben. Mein Eindruck ist schon, solange ich Norwegen und Norweger besser kenne, was auch schon einige Jahre der Fall ist, dass es eine durchaus Ehrfurcht für das Königshaus gibt, die sich aber anders äußert als zum Beispiel in Großbritannien, die ihre Royals ja auch sehr lieben, die aber doch ab einem gewissen Punkt, gerade auch in der Presse, sehr viel kritischer und respektloser mit ihnen umgehen. Und es gibt eher so eine Übereinkunft, da berufen sie sich wieder auf die ethischen Standards der Presse, dass in privaten Situationen müsse man dann auch nicht über alles schreiben. Und dann gab es immer die Diskussion, ist Marius überhaupt wirklich eine Person des öffentlichen Lebens, weil er ist ja nur Mitglied der Familie, aber nicht Mitglied des Königshauses. Mhm. Als er 20 wurde, hat Mette Marit ja diesen offenen Brief auch gerade im Hinblick auf die Presse veröffentlicht, wo sie ausdrücklich darum bat, ihn jetzt endlich mal wirklich komplett in Ruhe zu lassen. Er ging ja zum Studium und er hätte das Recht darauf, einigermaßen normal sein Leben jetzt zu führen und weiterzuentwickeln. Und die norwegische Presse hat sich da ein Stück weit dran gehalten, selbst wenn er mit Drogen erwischt wurde. Eine ganze Zeit lang noch. Anders, das wäre so jetzt in anderen Ländern, wenn andere Presse, ich denke auch in Schweden oder so, wenn die was mitbekommen hätten, hätten die es wahrscheinlich gedruckt und berichtet. Und das hat die norwegische Presse eben bislang nicht gemacht. Jetzt ist diese Hemmung doch ziemlich gefallen, nach meinem Eindruck.
Und Marius hat ja auch die Presse adressiert, ne? Im Gerichtssaal.
Ja. Ja.
Da gab es dann Vorwürfe. Wie war das denn?
Ja, also es war natürlich schon so, gerade am ersten und zweiten Tag, das habe ich fast körperlich gespürt, wenn man in diesen Saal reinkam, der wirklich proppenvoll war. Und bis kurz vor Beginn der Verhandlung durfte man drinnen auch filmen und fotografieren. Das haben die mit den langen Kameralinsen dann auch reichlich gemacht. Also Richter oder Staatsanwalt oder die Anwälte, solange sie allein dort saßen, durfte man fotografieren. Und eine sehr aufgeladene Stimmung, große Erwartung, wie du eben schon sagtest, jeder war wahnsinnig neugierig, wie Marius aussehen, wie er sich verhalten würde. Und als er dann im Zeugenstand saß am zweiten Tag und selber aussagen sollte zur Anklage in Bezug auf das erste Opfer, hat er erstmal auch darüber sehr, sehr geklagt, dass er, seit er 3 Jahre alt war, sich als Opfer fühle der Presse, die ihn immer verfolgt habe. Und er fände es unerträglich, in diesem Saal vor so vielen Vertretern eben nämlicher Presse aussagen zu müssen. Das sei eine absolute Zumutung. Dann hat er beinahe angefangen zu heulen und hat auch so ein bisschen eine Drohgeste gegenüber der Pressebank gemacht. Also er hat kein einziges Mal die Tränen in den Augen gehabt, als es um irgendwelche Opfer oder die Beschreibung der Taten ging. Es schien mir selbst mitleidig und so latent aggressiv, sehr, sehr unangenehm. Sonst war er eigentlich erstaunlich selbst beherrscht, bis auf dieses eine Mal, das war tatsächlich auch an dem zweiten Tag, während seiner langen Zeugenaussage, da hat er auf einmal angefangen, sehr, sehr stark zu zittern. Und zwar so, dass er sich überhaupt nicht mehr beherrschen konnte. Sodass ich dann in dem Moment beinahe Mitleid mit ihm bekommen habe, weil er wusste ja auch, 200 Leute gucken ihn an und er kommt da gerade nicht weg. Und er hat gezittert, hat versucht, die Hände verkrampft, aber die Beine zitterten natürlich auch total. Ich konnte das sehr gut sehen, weil ich nur 4 Meter entfernt saß. Das war hart. Und dann hinterher, als er aufstand und wieder sich zu seinen Anwälten setzte, hat dann sich eine Mitarbeiterin aus der Kanzlei wohl um ihn gekümmert, hat ihm Kaugummi gegeben, hat ihm Hand auf die Schulter gelegt, aber er wurde nicht rausgeführt oder so. Hinterher haben wir erfahren, einige Tage später, am selben Abend hat er dann hinter den Kulissen des Gerichts wohl wirklich einen körperlichen Zusammenbruch gehabt. Das hat man wirklich aber erst Tage später erfahren und hat dann diese Nacht tatsächlich auch im Krankenhaus verbracht. Und am nächsten Tag hatte er dann, wie er selber sagte, Medikamente bekommen, wohl starke Medikamente. Und den Rest der Woche schien er dann sehr gut gesammelt und hat auch immer klar Auskunft geben können und war auch nicht mehr ganz so, also er wirkte nicht gedopt in dem Sinne, dass er jetzt so nur monoton sprach oder immer nur Ja, Nein sagte, sondern er wirkte eigentlich relativ normal und gefasst.
Okay. Ja gut, ich meine, er steht das durch. Ich meine, wie du ja sagst, er müsste nicht dabei sein. Ne?
Nein, das müsste er nicht. Zu meiner Überraschung, er musste überhaupt nicht. Er hätte das alles über seine Anwälte regeln können. Aber das wäre ihm natürlich dann schon auch als Feigheit ausgelegt worden, schätze ich.
Er hat ja offenbar taffe Anwälte.
Ja.
Also die eine, die ehemalige Inlandsgeheimchefin. Hast du sie auch so empfunden?
Ja, also im Gerichtssaal, die wird auch tatsächlich Eisen Ellen, weil sie heißt Ellen Holager Andenes und sie ist die eiserne Lady der Gerichtssäle quasi. Und sie hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt, war selber auch schon Staatsanwältin, Rechtsanwältin, auch mal für ein Jahr tatsächlich Chefin des Inlandsgeheimdienstes, der heißt PST in Norwegen. Fun Fact am Rande sozusagen, das ist auch die Truppe, die die Sicherheitsleute für das königliche Haus stellt, also die Security Bodyguards. Also sie weiß wirklich, mit wem sie es da zu tun hat, von allen Seiten. Und man muss auch sagen, sie ist auch schon 78, also sie hat eine lange Karriere hinter sich. Mhm. Aber wenn man sie im Gerichtssaal sieht, wirkt sie einfach nur sehr, sehr professionell. Mhm. Andererseits manchmal aber auch hat sie fast was Mütterliches. Ich habe schon auch gesehen, dass sie Marius mal so ein bisschen aufmunternd oder positiv zugenickt hat, wenn er bei den Aussagen wohl gute Formulierungen verwendet hat oder sich gut geschlagen hat. Die werden das ja vorher auch geprobt haben, diese Aussagen. Das ist ja üblich. Zumal ganz oft seine Verteidigung ja darin besteht, entweder er kann sich nicht erinnern oder er sei davon ausgegangen, da er in derselben Nacht schon mehrfach einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit dem einen Opfer gehabt habe. Das ist ja kein Problem, dass es okay wäre, nach dem Motto, wo ist das Problem? Sie hat jetzt dreimal Ja gesagt, warum soll sie beim vierten Mal jetzt ausgerechnet was dagegen haben? Also das ist so die Strategie quasi. Und es gab ja einen Anwaltswechsel. Ganz zu Beginn hatte er einen anderen Anwalt, der dafür berühmt ist, dass er eher so Halbweltgestalten verteidigt, so Rockerbanden und sowas vor Gericht. Und dann gab es so diese strategische Entscheidung, jetzt eben Ellen Holager an den Nis zu nehmen und einen anderen Partner aus ihrer Kanzlei, der auch noch ihr Schwiegersohn ist. Und die beiden sind wirklich sehr erfahren als Strafverteidiger und wissen genau, was sie tun. Und das ist sicherlich für ihn die bestmögliche Verteidigung.
Ja, natürlich. Und natürlich auch gut besser fürs Image, ne? Ja. Also ich glaube, wenn er einen Anwalt hätte, der, wie du gerade gesagt hast, der andere Fälle vertritt, dann ist diese Wahl natürlich die bessere auch.
Definitiv. Ne? Also es geht ja darum, das ist auch so ein Leitmotiv in diesem Prozess nach allen Seiten, Transparenz oder, wenn man hässlich wäre, vorgetäuschte Transparenz. Aber Transparenz zur Öffentlichkeit, dieser Mensch ist vielleicht straffällig geworden, also in mancher Hinsicht bestimmt, Verkehr und Drogen, aber auch vielleicht als Vergewaltiger. Und es darf keinen Unterschied machen, dass er der Sohn der Kronprinzessin ist. Das wird hier ganz, ganz doll betont und das müssen sie auch zeigen. Ich nehme an, das ist auch der wichtigste Grund, warum er selber ständig vor Gericht erscheint, auch wenn es ihm körperlich wirklich schlecht geht und mental sicherlich auch. Transparenz muss gezeigt werden. Skandinavien, vor allem auch Norwegen, die sind ja sowieso sehr transparent. Man kann online, wenn man selber Norweger ist, ein paar Knöpfe drücken und dann kann man jede Steuererklärung von jedem norwegischen Bürger angucken.
Ja, vom Nachbarn.
Ja, überhaupt kein Problem. Das finden die normal. Also die halten dieses Transparenzthema ganz hoch und das spielt bei diesem Prozess eben auch eine große Rolle. Eingegrenzt nur beim Thema Opferschutz oder Persönlichkeitsrechte dann auch des Angeklagten. Deswegen dieses Fotoverbot und bestimmte Aussagen, die eben nicht von allen im Gerichtssaal gehört werden dürfen.
Auch interessanterweise, als Marius wohl einer Zeugin gegenüber gesagt haben soll, nach dem Motto, Papa sei im Gefängnis gewesen und deshalb sei er so geworden, wie er ist. Ne? Und der leibliche Vater ja von Marius ist ja Morgan Borg und der saß ja auch schon in den 1990er Jahren mehrfach im Gefängnis, vor allen Dingen wegen
Drogen.
Genau, Koks. Also das ist ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch dass das auch nochmal so ausgesagt wurde, dass man vielleicht auch nochmal so verstehen kann oder versucht zu verstehen, wieso er so geworden ist, wie er ist. Ne?
Ja, das fragt man sich in der Tat, weil wir alle, die wir entsprechend alt genug sind, haben ja von der Hochzeit 2001 noch im Kopf diese wunderschönen Bilder, strahlende Sonne, das jungvermählte Paar auf dem Balkon des Schlosses, der kleine Marius, 3 Jahre alt, in hübschem Anzug, blond, erst auf dem Arm seiner Mama, dann sogar auf dem Arm seines neuen Stiefvaters, Kronprinz Håkon. Da dachte man, der hat eine gloriose Zukunft vor sich, der wird super nett aufgenommen, diese Patchwork-Familie und alles
funktioniert supi. Alles super.
Wird, weil man wusste, dass das Königspaar auch sehr aufgeschlossen war. Es gab Fotos, wo Königin Sonja mit dem kleinen Jungen spielte, bevor ihre eigenen Enkelkinder geboren wurden. Das war alles wirklich positiv. Plus, auch wenn du zu Recht sagst, Morten Borg saß im Gefängnis wegen Drogenhandel, Drogendealen. Trotzdem war Königin Sonja mit seiner Familie befreundet. Die war auch so eine Art Patentante ehrenhalber. Also das ist, der kommt trotzdem eigentlich aus einer guten Osloer Familie, aber ist dann eben auch abgerutscht. Und es gibt auch ein relativ neues Enthüllungsbuch über Marius, was auch von einem namhaften Journalisten geschrieben wurde. Darin steht, das ist nicht offiziell bestätigt, aber darin steht, dass Marius eine ADHS-Diagnose bekommen hat, als er noch ein kleiner Junge war. Und ich weiß von Freunden, deren Kinder mit ihm in der Schule waren, dass er auch als Schulkind schon sehr, sehr schwer zu bändigen war und ganz leicht ausgetickt ist. Aggressive Anwandlungen hatte. Also das ist auch keine Sache, die sich erst in den letzten paar Jahren entwickelt hat. Er hat wohl schon lange mentale Probleme gehabt. Das hat er selber auch mal gesagt in einer öffentlichen Erklärung. Er war im Drogenentzug, wie du vorhin auch schon erwähnt hattest, aber wohl niemals lang genug. Er ist halt sehr unstet, hat nie irgendetwas lange gemacht. Er hat 2, 3 Versuche gemacht zu studieren, eine Ausbildung.
Nichts abgeschlossen.
Er hat mal eine Zeit lang für eine Zeitschrift in London gearbeitet, aber das war nur ein knappes Jahr und auch da war er mehr wohl im Nightlife unterwegs als in der Redaktion. Hart arbeiten, so wie du und ich uns das vorstellen würden. Also er hat wirklich aus seinem Leben nichts gemacht. Sein Lebensinhalt ist nach eigener Aussage Partys und zwar solche Partys, wie du sie eben auch beschrieben hast oder wie sie im Prozess Gegenstand sind, viel Sex, viel Drogen, viel Alkohol. Und deswegen kann er sich an einzelne Abende mit Partys schon gar nicht 2018 wie der eine Fall erinnern, weil so er selber vor Gericht, ja, wieso, meine Abende sehen praktisch alle so aus, wie soll ich mich an einen einzigen Abend vor 8 Jahren erinnern? Das ist völlig ausgeschlossen.
Also, liebe Katrin, ich mache ja immer eine Tea Time und wir müssen mal kurz durchschnaufen. Ich glaube, für alle, die zuhören und wir auch selbst, ich habe mir schon einen Tee vorbereitet, diesmal ein grüner, und trinke ihn aus der Schwedentasse. Wir trinken mal kurz.
Ja, ich habe mir einen frisch gemachten Ingwertee mitgebracht und trinke ihn aus meiner Reisetasse mit Königin Elisabeth II. Drauf. Eine Blechtasse, weil es ja meine Reisetasse ist. Von 1953.
Oh.
Ja, aus meiner Sammlung.
Sehr schön.
Und gieße jetzt meinen Ingwertee ein.
Sehr schön. Ich nutze die Zeit, denn ich tease ja immer auf einen anderen ARD-Podcast. Das will ich an dieser Stelle tun. Und ich glaube, der würde dir auch sehr gefallen. Vielleicht kennst du ihn auch schon.
Ja, erzähl mal.
Und zwar der Podcast Gerichtssaal 237.
Ah, ich habe davon gehört, habe ihn aber noch nicht reingehört. Das werde ich dann mal nachholen.
Unbedingt. Und zwar True Crime natürlich. Und zwar Elke Spanner und Anna Rüther sprechen über einige der spannendsten Kriminalfälle, die in diesem Gerichtssaal, dem 237 in Hamburg, kennst du den?
Nein, nicht.
verhandelt werden. Und es geht unter anderem um illegale Autorennen, Auftragsmorde oder Tötungen im Cannabiswahn. Und um Fragen wie, wann ist man im juristischen Sinne eigentlich schuldig und wann nicht? Und was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag und wie ist es in Untersuchungshaft und wem droht die überhaupt? Gerichtssaal 237 findet ihr in der ARD Audiothek und neue Folgen gibt es immer alle 14 Tage mittwochs. Und den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Also ich würde sagen, der passt ja wie die Faust aufs Auge. Finde ich.
Klingt schon so. Wie gesagt, ich bin ja jetzt mit meinen ersten Schritten als Gerichtsreporterin, wo ich da jetzt dabei bin, sollte ich mich wahrscheinlich weiterbilden. Also werde ich dringend mal in diesen anderen Podcast reinhören.
Ja, mach das auf jeden Fall. Ich meine, guck mal, wie ist in Untersuchungshaft? Das Thema hatten wir. Oder wann ist man eigentlich im juristischen Sinne schuldig? Fragen über Fragen, also reinhören. Ja, Katrin, ich würde gerne jetzt den Dreh machen und zwar Richtung Eltern. Mhm. Also der klassische Satz, wo waren denn jetzt eigentlich da die Eltern? Also im Sinne
haben
von...
Haben die
Eltern versagt. Ich sage jetzt, nehmen wir jetzt mal die Eltern, den Stiefvater Horkon, war ja natürlich mehr wahrscheinlich
zeitlich... Der hat sehr viel mehr investiert, nach allem, was ich weiß, an Zeit und an Bemühen um Marius als der leibliche Vater.
Und vielleicht auch Geld.
Und davon können wir wohl ausgehen.
Ja, und auch Mutter Mette Marit. Es war ja jetzt eine neueste Zeugenaussage, dass rund 6.000 Euro im Monat bezahlt worden sind, also überwiesen worden sind an Marius. Ja. Also gut Geld, um auch diese Partys zu machen, ne, und zu feiern. Ne?
Ja gut, es gibt verschiedene Aspekte dazu. Also einerseits, er hat eine Zeit lang aufs Kaugummi ja mietfrei gewohnt, in diesem roten Häuschen. Seit einiger Zeit lebt er jetzt in Oslo in einer ziemlich teuren, jedenfalls ist es ein teures Viertel, in einer eigenen Wohnung. Wer die bezahlt, wissen wir auch nicht. Mhm. Wahrscheinlich auch das Kronprinzenpaar. Und natürlich kann man sich auch vorstellen, dass er zu vielen Partys oder Urlauben schlicht eingeladen wird, weil er sich in Kreisen bewegt, wo auch Menschen mit viel Geld unterwegs sind. Nicht immer astreines Geld, aber ich schätze mal, jemand wie er wird auch viel eingeladen zu Partys, zu Koks. Einmal wissen wir ja, hat er ja auch eine Menge Koks transportiert. Er ist angeblich dafür nicht bezahlt worden. Vielleicht nicht in Geld, vielleicht anders. Das wissen wir auch nicht. Kann man sich aber auch fragen. Es gab einmal Gerichtskosten, weil er die Veröffentlichung eines Buches verhindern wollte. Die hat dann angeblich seine Großmutter bezahlt, die aber selber, soweit wir wissen, nicht aus eigenem Recht reich ist. Das ist die Mutter von Mette Marit. Mhm. Die ist im bürgerlichen Kreise und dann mal eben irgendwie so 30.000, 40.000 Euro Anwaltskosten.
Ja, gut.
Das ist jetzt auch für die meisten von uns kein Spaziergang. Also es ist halt die große Frage, diese Apanage, egal wie hoch sie war, stammt die aus der Apanage, die das Kronprinzenpaar vom Staat bekommt, aus Steuergeldern? Oder hat die norwegische Königsfamilie wirklich komplett privates Geld im In- oder Ausland, von dem niemand etwas weiß und aus Einkünften daraus finanzieren sie, Marius. Wenn letzteres der Fall wäre, müsste man sagen, okay, das ist dann deren Problem. Wenn sie das machen, wenn sie es aus Steuergeldern täten, wäre es schwierig, weil er ist ja kein Mitglied des Königshauses,
wie
wir eben schon mehrfach betont haben.
Aber natürlich muss man sich ja die Frage stellen, wenn alles so transparent ist in Norwegen, also wenn man die Steuererklärung vom Nachbarn einsehen kann, aber an der Stelle wird man da eher zurückhaltend. bedeutender, sage ich jetzt mal, mit den Informationen oder die man dann auch bekommt. Ne?
Ja, also es gibt natürlich eine Rechenschaftspflicht des Hofes über diese Apanage und wofür sie ausgegeben wird. Das wird auch einmal im Jahr veröffentlicht. Aber irgendwelche Gelder, die zur Unterstützung eben von Marius Heuby, dem Bürgerlichen, verwendet wurden, das wird dort nicht ausgewiesen. Ja. Zumal er jetzt ja auch schon eine Weile volljährig ist und die auch keine Verpflichtung mehr hätten, ihn finanziell zu unterstützen. Also meine Vermutung wäre, dass es Geld im Ausland gibt und aus Zinseinkünften oder so, daraus helfen sie halt und davon bezahlen sie halt, was nötig ist. Aber ob ihm dann auf diese Weise auch wirklich zu helfen ist, ist die andere Frage. Die letzten 10, 12 Jahre hat es ja nicht geklappt. Ja. Es wurde ja immer schlimmer statt besser.
Ja. Und jetzt komme ich auch gerade drauf auf die Kreditkarte, die ihm ja Kronprinz Haakon überlassen hat, und zwar auf den Lofoten. Da waren die zusammen surfen, also Kronprinz Haakon zusammen mit Marius. Die haben noch einen Film geschaut, wie die Aussage war, und dann ist Kronprinz Haakon ins Bett und hat ihm dann die Kreditkarte gegeben. Ne? Ja. Also da hat er ja freie Hand gehabt.
Ja, ich glaube, er hat die gar nicht mal wahnsinnig genutzt. Nach Zeugenaussagen hat er da irgendwie 1,5 Bier von gekauft und das war's. Aber er hat halt ein bisschen damit angegeben. Also er war wohl auch schon so drauf, dass er sagte, ja, und übrigens hier, ich habe, wenn ich will, kann ich auch die Kreditkarte vom Kronprinzen benutzen. Einige der Mädchen waren viel schärfer drauf, mit dem Kronprinzen mal 3 Worte zu reden als mit ihm. Okay. Also es ist natürlich schon, das ist auch wieder ja die Nähe zum Königshaus. Vielleicht leidet er auch sein Leben lang darunter, dass er nie wirklich 100% wusste, ob jetzt die Mädchen ihn toll finden, weil er ist, wie er ist, oder weil er halt zu dieser Familie gehört.
Ja, ja, genau. Und gerade die vierte mutmaßliche Vergewaltigung, die war ja auf den Lofoten, ne?
Das Besondere an den Ereignissen auf den Lofoten ist, dass die mutmaßliche Vergewaltigung dort die einzige mit einem vollzogenen Geschlechtsverkehr war, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und das macht sie natürlich schon besonders. Das ist in den anderen 3 Fällen nicht Teil der Anklage. Da war es jeweils Vergewaltigung ohne richtigen, in Anführungsstrichen, Geschlechtsverkehr. Und dort haben die beiden sich ursprünglich kennengelernt, fand ich auch so ein bisschen merkwürdig. Quasi Prinz reist auf die Lofoten und das Erste, was er macht, er holt Tinder raus und guckt mal nach weiblicher Gesellschaft, völlig fremd. Man muss doch erstmal gucken, mit wem man zu tun hat, bevor man sich in seiner Position mit jemand nahe einlässt und dann sogar noch, wenn der Stiefvater dabei ist, der ja nun wirklich der nächste König sein wird. Also das finde ich immer schon so merkwürdig, aber er hat getindert, er hat dieses Mädchen, hat ein Match gehabt, das Mädchen war so, ach, das ist ja witzig, gucken wir doch mal, vielleicht werde ich noch C-Promi, wenn ich mit dem jetzt irgendwie befreundet bin. Und dann haben sich kennengelernt, waren sich sympathisch, sind sich näher gekommen im Laufe der Nacht. Sie war mit einer Clique von Leuten dort. Sie jobbte da auch eine Zeit lang. Die hatten eine Wohnung gemietet, sie und ihre Clique. Und als Haakon dann, wie du eben sagtest, ins Bett ging und ihm wohl die Kreditkarte in die Hand gedrückt hat, sind die alle miteinander dann in diese gemietete Wohnung gezogen, die ein bisschen entfernt war, aber direkt auch am Meer. Und da gab es auch eine Sauna und auch eine Badestelle. Und dann haben die da Party gemacht, noch mehr getrunken. Und Marius soll auch noch Koks gefragt haben, gab es da aber wohl nicht vorrätig. Dann haben sie noch mehr getrunken. Dann hat er im Zimmer, das Mädchen und er ins Zimmer zurückgezogen und hatten über die Nacht verteilt 3-mal einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Dazwischen ist er immer wieder raus, hat gebadet, war in der Sauna, immer wieder rein, raus, zurück. Sie war müde, wollte eigentlich schlafen, er ist immer wieder zurück, hat sie geweckt. Dann ging es wieder zur Sache. Und beim 4. Mal allerdings hat er sie dann eben nicht mehr geweckt. Und das ist der Knackpunkt. Da hatten wir wieder den Fall, dass sie dann gar nicht richtig wusste oder nicht wahrhaben wollte, was ihr da vielleicht passiert war. Sie ist aufgewacht.
Durch Blitze, ne?
Ja, durch Blitze, weil er sie ja fotografiert und gefilmt hat. Ja. Und hatte aber dann wohl so eine außerkörperliche Erfahrung, dass sie davon aufwachte, dass er Sex mit ihr hatte. Und er hatte sie aber nicht vorher geweckt oder gefragt oder irgendwas. Und sie war aber so schockiert, weil das halt ein großer Albtraum für sie war, wie für alle Frauen ja sicherlich. Und konnte sich da nicht bewegen und hat nur die Augen zugemacht und gewartet, bis es vorbei war. Und ist danach dann wohl auch wieder eingeschlafen tatsächlich. Und am nächsten Morgen wusste sie gar nicht mehr, was sie glauben sollte, hat auch nichts gesagt. Und dann haben die sich alle verabschiedet und haben sich auch nochmal gesehen an dem Tag im Hotel. Und an demselben Abend ist dann Marius mit seinem Stiefvater Haakon wieder nach Hause geflogen und war sich auch offenbar keiner Schuld bewusst. Und das hat er in der Zeugenaussage auch gesagt, ja wieso, wir hatten doch den Abend vorher schon 3-mal Sex miteinander und waren...
Wo ist das Problem?
War alles prima. Sie hat sogar nach dem 1. Mal eine Notiz in ihrem Handy gemacht, wo sie eine Liste führte, wie denn ihre Sexualpartner so performen. Und da hat sie Marius wohl eine sehr gute Note gegeben und von irgendwelchen Problemen oder sonstigen keine Spur. Also das ist schon alles sehr merkwürdig und sehr schwer zu beurteilen, finde ich.
Ja, also auch gerade für die Richter. Ne?
Ja, also in deren Haut möchte ich echt nicht stecken.
Nee. Also wenn man das alles so hört, ne?
Ja. Also, es ist wirklich viel zu verarbeiten.
Das glaube ich. Und du hast ja eine Woche lang, also ich meine natürlich, du begleitest ja den Prozess immer noch.
Ja,
ne?
In der Tat, ja.
Logischerweise. Und, aber du hast ja auch, als du dort warst, die Stimmung ja auch wahrgenommen unter den anderen Journalisten. Für denen ging es doch hundertprozentig genauso, oder?
Ja, ja, ja. Also da war keiner so abgebrüht, mit dem ich gesprochen hätte, der gesagt hat, ja, war alles schon mal erlebt. Und man spürte auch das Entsetzen und die Erschütterung immer und immer wieder. Und gerade wenn wieder einer der Zeugenaussagen war hinter verschlossenen Türen, die paar wenigen, die es direkt sehen und hören sollten und durften, wenn die da rauskamen mit aschfahlen Gesichtern. Und das sind ja alles wirklich hartgesottene Journalisten, so vom auch wirklich Bild-Zeitung oder der Seokør in Norwegen ist so ein bisschen wie Bild-Zeitung bei uns. Aber auch die, es ist schon erschütternd, weil es auch nicht nur ein Fall war, sondern immer und immer wieder. Plus Körperverletzungen in anderen Fällen. Dieses Rauschhafte, dieses völlig Zügellose, keine Spur von Reue bei ihm sichtbar in der ganzen Zeit. Das macht einen so nachdenklich.
Auch, dass er sich nicht mal entschuldigt, ne? Nee. Das gab es ja bisher noch nicht. Vielleicht kommt es ja am Ende, wer weiß, wenn es Richtung Urteils...
Ja, man weiß es nicht. Möglich ist es natürlich.
Aber auch interessant, eigentlich wollte ja Mette Marit Urlaub machen während dieser Zeit. Hat sie jetzt sich ja auch anders entschieden. Natürlich, weil Epstein jetzt dazu kam, also die Geschichte
das war der
darum.
Auslöser,
genau. Aber auch Håkon hat ja selbst auch nochmal dazu geredet zum Fall, so nach dem Motto, sondern er würde ihn auf eine andere Weise unterstützen, auch wenn er nicht im Gerichtssaal sitzen würde. Ne?
Ja, und das auch hat das, er öffentlich gesagt, der Presse gegenüber.
Und die sind ja auch immer wieder, die besuchen ihn ja auch im Gefängnis. Ne?
Ja, dreimal bisher. Das machen sie schon regelmäßig, immer in den Abendstunden, in Stündchen. Da kamen jetzt schon wieder die Fragen auf, ist das immer noch Gleichbehandlung? Normale Gefangene dürfen maximal einmal die Woche besucht werden. Da sagte der Gefängnisdirektor wieder, naja, er ist ja nun auch krank und man kann in Ausnahmefällen, und es gibt auch bei anderen Gefangenen Ausnahmefälle, kann man auch andere Regelungen treffen, wenn das Personal vorhanden ist, um das alles zu regeln. Und das sei überhaupt keine Sonderbehandlung. Und
Es ist natürlich so, dass gerade auch der Vater von ihm, ne, also Morten Borg, der sollte ja bei Prozess sein. Hast du den mal gesehen?
Also bisher war er meines Wissens nicht da. Es gibt von einem schwedischen Magazin gab es ein Video, und wie ein Reporter ihn anruft, und er war sehr abwehrend und hat es so ein bisschen offen gelassen, ob er mal zum Prozess kommen würde.
Also, aber als du da warst, war er nicht da?
Nein, definitiv nicht. Das hätte ich gesehen, beziehungsweise es wäre auch aufgefallen und da wäre auch ein Raunen durch den Saal gegangen. Also er hat es offen gelassen, er hat es nicht völlig ausgeschlossen, aber vielleicht zur Urteilsverkündung, ich weiß es nicht, aber er hat auch kein Interesse, sich da fotografieren zu lassen oder in den Mittelpunkt zu stellen.
Kann man ja auch verstehen.
Also, Ja, man weiß nicht wirklich, was er macht. Er treibt irgendwelche Geschäfte, aber seit er von seiner Ex-Frau geschieden ist, hat man von ihm auch nichts mehr gehört. Und die norwegische Presse lässt ihn eigentlich auch wirklich in Ruhe. Das ist auch so ein Sonderding. Jeder Instinkt eines Reporters würde sagen, den muss man sich doch jetzt mal greifen und ihn mal fragen, was er von der Sache hält.
Ja.
Aber die Norweger sagen, er ist eine Privatperson. Okay. Das machen wir nicht.
Ja, Katrin, lass uns mal zum Strafmaß kommen, beziehungsweise was also 16 Jahre wäre die Höchststrafe.
Ja.
Und du hattest ein Interview mit dem Staatsanwalt, du hattest noch die Möglichkeit, am letzten Tag mit ihm zu reden, und dadurch, wie du ja gesagt hast, ist ein bisschen abgeflacht und Interesse hat nachgelassen, auch an ihn wahrscheinlich, hattest du ein bisschen mehr Zeit, mit ihm zu sprechen.
Ja.
Was sagt er denn in Sachen Höchststrafe? Also 16 Jahre, wird meine persönliche Meinung sage, 16 Jahre wahrscheinlich nicht, ne?
Ja.
Das ist meinem laienhaften Verständnis, aber was sagt er denn?
Also er ist natürlich, als Amtsträger musste er sich sowieso sehr vorsichtig äußern. Er hat bestätigt, dass das Höchstmaß, wenn man alles zusammenzählt, dessen er angeklagt ist und er in allen Punkten schuldig gesprochen würde, könnte es theoretisch auf 16 Jahre hinauslaufen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass er in jedem einzelnen Punkt schuldig gesprochen wird. Zumal die Beweislage ja doch schwierig ist. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach angedeutet bei den Vergewaltigungsfällen, ob man sie dann wirklich als Vergewaltigung bezeichnen kann, ob er nicht doch davon ausgehen konnte, dass sie Einverständnis signalisiert haben. Also er hat denen ja nicht aufgelauert und ist über sie hergefallen. Das muss man ja einfach auch sagen. Und dass es in den Fällen auch immer einvernehmlichen Verkehr vorher in derselben Nacht gab, hat ja auch was zu sagen. Da müssen die Richter wirklich gucken. Es gibt einen Richter von Amtes wegen und zwei Schöffen, und die werden das zu dritt abwägen am Ende und zu einem gemeinsamen Urteil kommen. Das wird bestimmt sehr schwierig. Man kann aber sagen, das hat der Staatsanwalt mir so gesagt, wenn er nur für das verurteilt wird, was er selber schon eingeräumt hat, nämlich diese ganzen Drogendelikte und das an Körperverletzungen, was er eingeräumt hat, und Verkehrsdelikte und noch einige andere Sachen und Beschimpfung von Polizisten und sowas. Allein dafür könnte er irgendwie 1, 2 oder 3 Jahre bekommen, Gefängnis. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, muss er denn auf jeden Fall ins Gefängnis oder kann dann theoretisch auch noch irgendwie
Bewährung
oder Fußfessel oder irgendwas kommen? Und da hat er gesagt, dazu könne er sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern.
Ja gut, das ist ja auch...
Das ist nachvollziehbar, aber natürlich musste ich die Frage trotzdem stellen.
Natürlich, ja, logisch. Ja, klar. Ja, und du fährst hin wieder zum Urteil, ne? direkt ja, zu dem Tag?
Ja, vielleicht schon vorher. Ich beobachte das sehr scharf, was passiert, wie so die Stimmung ist. Es kann auch sein, dass ich spontan vorher noch mal ein, zwei Tage hinfahre und dann länger wieder für die letzte Woche des Prozesses, bevor das Urteil gesprochen wird.
Ja. Und weiß man schon, was in der letzten Woche dann verhandelt wird noch?
Es gibt den Plan des Gerichts, der mir auch vorliegt. Der ist allen Pressevertretern zugeschickt worden, dass zuerst eben die, also es geht im Grunde, die fangen mit den schlimmsten Fällen an, die mutmaßlichen Vergewaltigungen. Dann kommt die Körperverletzung. Es gibt einen Fall häusliche Gewalt, weil er mit einem der Opfer ja ein Jahr zusammengelebt hat. Dann gibt es häusliche Gewalt gegenüber einer Frau, mit der er nicht wirklich zusammengelebt hat, nur on and off. Und verschiedene andere, eben dieses Kontaktverbot, gegen das er verstoßen hat, zuletzt ja wirklich eineinhalb Tage, bevor er vor Gericht sollte, ist er ja dann nochmal verhaftet worden.
Ja,
weil er genau
Wochenende vorher, ne?
Ja, Wochenende vorher, weil genau dieselbe Frau nochmal belästigt hat, beziehungsweise das Kontaktverbot außer Acht gelassen hat. Und daraufhin ist er ja dann wirklich sofort in Untersuchungshaft und da wurde dann auch beschlossen, jetzt bleibt er auch in Untersuchungshaft während des Prozesses und zwar jetzt, neuester Stand, die gesamte Prozessdauer.
Also wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, also das ist schon, um zu entspannen, ne? Da
ist schwierig.
Muss man, sehr schwierig. Aber, da kann ich gleich mal sagen, da kannst du ja eigentlich dein eigenes Buch lesen.
Habe ich tatsächlich schon gemacht.
Weißt du, weil du hast ja ein schönes Buch geschrieben und zwar Der royale Reiseführer Europas Monarchien entdecken. Und dann kannst du ja einfach ein schönes Königreich aussuchen.
Wo alles in Ordnung ist. Ja. Muss man eine Weile blättern heutzutage.
Wollte ich gerade sagen. Aber dafür bietet sich ja dein Buch dann auf jeden Fall an. Ne? Ich meine, man hat ja so viele Bilder im Kopf. Ich meine, du hast ja die Videos Gott sei Dank nicht gesehen.
Ja,
ne?
Ja, ich bin auch froh, ehrlich gesagt. Erst war ich enttäuscht vor dem Prozess noch, dass ich da nicht dabei bin. Aber jetzt inzwischen bin ich tatsächlich froh drum.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, liebe Katrin, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ich hoffe, wir hören das mal wieder und sehen uns wieder auf irgendeinem royalen Event.
Ja, sehr, sehr gerne. Wäre mir wirklich ein großes, sehr großes Vergnügen.
Und natürlich vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und ja, dass ihr so treu dabei seid. Ich bin Annelie Malun und ich freue mich, wenn ihr euch auch die andere Folge zu Norwegen anhört und bei den anderen nächsten Folgen dabei seid. Alle 14 Tage gibt's eine neue Annelies royale Welt. Ja, liebe Katrin, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen bei einem nächsten royalen Event vor Ort irgendwo.
Ja, sehr, sehr gerne.
Wo es vielleicht nicht zur Sache geht. Also, du weißt, wie ich meine. Negativ gesehen.
Ich weiß, was du meinst und genau das wünsche ich mir auch.
Ja.
Aber wir bleiben sicher so oder so in Kontakt.
Das machen wir.
Ja, sehr schön.
Liebe Podcast-Hörer und Hörer, schreibt mir euer Feedback und ich freue mich, wenn ihr mich weiterempfiehlt. Also, liebe Katrin, mach's gut.
Tschüss,
liebe Grüße Annelie. Nach Hamburg.
Liebe Grüße in den Süden.
Dankeschön und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.